Also ich habe für heute ein Thema ausgesucht über den Glauben. Also über das Glauben selber, weil ich habe gedacht, das ist immer ein interessantes Thema, wo wir alle einfach mehr oder weniger gläubig sind. Und ich denke mal, das wäre etwas für den heutigen Sonntag, den heutigen Tag. Und die Frage hat sich bei mir aufgeworfen, kommt es überhaupt darauf an, was ich glaube? Oder die Hauptsache, ich glaube etwas. Das ist so ein Spruch oder ein Satz, den man sehr oft hört. Hauptsache, ich glaube etwas. Wenn man aber mal ein bisschen genauer anschaut, was das eigentlich aussagt, was die Aussage ist von Hauptsache, ich glaube noch etwas, dann ist damit gemeint, dass es keine absolute Wahrheit gibt, wo ich daran kann glauben, sondern dass der Akt vom Glauben, dass das eigentlich alles bietet. Und mit dem wird eigentlich ausgesagt, dass man nicht mehr an einen realen Gegenstand glaubt, sondern eben, dass der Akt vom Glauben eigentlich der Weg ist zum Heil oder was auch immer, zur Befriedigung oder zur Freude oder was auch immer. Und ich hatte mal einen Spruch gelesen gehabt, aber ich weiß nicht mehr, von wem das war, könnte auch irgendwie von Goethe oder so sein, weil der hat immer so komische Sprüche gehabt. Fürchte dich nicht vor dem Leben, glaube, dass das Leben lebenswert ist und dein Glaube wird helfen, die Tatsache zu schaffen. Eben eigentlich der Akt vom Glauben wird da so beschrieben, wo die Tatsachen soll schaffen. Aber das wird niemals der Fall sein, dass ein Glaube kann Tatsachen schaffen. Das ist unmöglich. Egal, wie fest ich etwas glaube, es wird wegen dem noch lange nicht wahr. Ich habe jetzt heute mit dem Schnee gesehen, da draussen. Bis wieder geschneit, kann ich heute Abend ganz fest, bevor ich ins Bett gehe, daran glauben, dass morgen Frühling ist. Also wenn ich die Fenster auf den Boden aufmache und rausschaue, Tulpen und Osterglocken im Blühen sind, im Garten stehen oder all die Bäume in der schönsten Blüte gebracht ist. Ich kann das noch so fest glauben, aus tiefstem Herzen. Die Tatsache wird wahrscheinlich sein, dass es nicht so wird sein, sondern dass wir immer noch weisse Dächer über den Hausdächern und über den Wiesen und überall haben. Also, der Akt vom Glauben ist wahrscheinlich auch nicht das, was es bringt. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich ein altes Auto in der Garage habe, kann ich auch daran denken, und fest daran glauben, dass morgen ein Rolls-Royce drinnen steht. Wenn ich die Türen aufmache, wird das wahrscheinlich immer noch nicht der Fall sein. Ich werde immer noch nie Rostlauben haben. Und ich denke auch, dass das Wort Glauben, oder eigentlich der Glaube selber, einfach verwässert worden ist, dass die Aussage und dass es eigentlich das Wort meint, einfach nicht mehr die Aussagekraft hat. Und durch das, denke ich, ist der Glaube nur so gut wie der Gegenstand. Ich tue es einfach mal so als Gegenstand bezeichnen. Als der Gegenstand, wo ich mein Vertrauen drauf setze. Also auf was setze ich mein Vertrauen, meinen Glauben? Nicht der Weg, sondern der Gegenstand, wo ich meinen Glauben drauf setze. Also wenn wir im Sommer mit dem Flieger in die Ferien gehen, dann kann das neueste Flugzeug sein. Das Beste. Erst frisch aus der Fabrik. Immer super gewartet worden. Und ich kann daran glauben, dass ich heil in den Ferien ankomme. Und wenn vorhin irgendein Pilot hockt, ein Pilot mit Anführung und Schlusszeichen, der keinen Pilotenschein hat, wird man wahrscheinlich nicht mal bis zum Ende der Piste kommen. Also der Glaube nützt mir nichts, oder? Sondern auf was tue ich meinen Glauben setzen? Wo ist mein Vertrauen? In der Bibel finden wir nämlich auch ein Ding, einen Spruch, der betont, dass die Bibel betont die Tatsache, dass es lebenswichtig ist, an was ich glaube tue. Und zwar Johannes 3, 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an ihn glaubt, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird ihn treffen. Auch da liegt eigentlich Betonung auf dem Gegenstand vom Glauben und nicht auf dem Akt. Nicht wer vertraut, sondern auf was ich vertraue. Das ist das ganz Wichtige. Auf was vertraue ich? Auch im Johannes 14,6 ist ganz klar die Aussage, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also ich muss meinen Glauben, mein Vertrauen auf Jesus setzen und nicht an irgendwelches Zeug. Weil wir sehen, wie viele Leute in der heutigen Zeit ihren Glauben auf irgendwelche Gegenstände setzen. Das ist aber schon eine Frage, was für ein Gegenstand. Zum Beispiel sieht das auf Engel oder sieht das auf Steine, die mir Schmerzen lindern, die mir Kraft geben, die mir Energie übergeben. Oder an Bäume, auch so im gleichen Schema, die geben mir die Energie. Oder Menschen, die zu Geistheilern gehen, die sie das Gefühl haben, wie sie irgendwo ein Leiden haben, das kann mir helfen. Also es ist schon wichtig, auf was für einen Gegenstand ich meinen Glauben setze. Weil, so, wenn ich auf einen falschen Gegenstand setze, werde ich nicht zu heilen lang, sondern ich werde Zerstörung erleben, Zerstörung von meinem Leben. Und ich habe auch noch so, mal so eine Kurzgeschichte gelesen gehabt, wie in der heutigen Zeit der Glaube gelebt wird. Und zwar steht ein Philosophieprofessor gewesen. Und er hat, hat in der Vorlesung erzählt er eine ganz bestimmte Reihe von Ereignissen auf. Und der Student widerspricht ihm dann und sagt, der Professor, aber die Tatsachen sind ganz anders. Und die Antwort von dem Professor ist dann umso schlimmer für die Tatsachen. Also ich habe mir überlegt, was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir so, ist mir so ein Beispiel plötzlich in Sinn gekommen, weil wenn wir in der Bibel innen lesen tun, oder ja, uns mit Gott mehr beschäftigen, steht dort ganz drin, dass zum Beispiel Gott sagt, dass die Sexualität im Rahmen von der Ehe gehört und niemand anders hin. Und das hat auch seine ganz bestimmten Gründe, warum er das sagt. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht aufzählen, weil das kommen wir ein bisschen zu weit. Aber die Tatsache ist doch, wenn man in die Welt so schaut, dass die Jugendlichen immer früher miteinander ins Bett gehen und relativ oft, oder leider zu oft, passiert es dann auch, dass eine Schwangerschaft daraus entsteht und all die Probleme, die daraus erwachsen sind. Und ja, das ist genau eigentlich so etwas, umso schlimmer für die Tatsache. Das ist so eine Tatsache, die daraus entsteht. Das heisst, es ist eigentlich normal, dass die Jugendlichen schon miteinander ins Bett gehen und Geschlechtsverkehr haben. Das ist in der Welt irgendwie normal. Die Mutter besucht der 15-jährigen Tochter schon Pillen. Oder es wird in der Schule schon, weiss ich nicht, wenn gesagt, wie das Ganze funktioniert und wie es vor sich geht, wie man es hätte oder könnte oder müsste verhüten. Also es ist in der Welt innen normal. Aber das heisst noch lange nicht, wenn es in der Welt innen, in der grossen Masse von der Bevölkerung normal ist, dass das auch gut ist. Also es sind so Tatsachen. Umso schlimmer für die Tatsachen, die da eigentlich daraus entstehen, oder? Ich habe dann noch ein bisschen weiter geschaut, was eigentlich so, wo der Glaube beschrieben wird. Und zwar der Glaube, eben der Gegenstand, an was glaube ich eigentlich. Das ist mir der erste Könige, Kapitel 18, ist mir da so ein bisschen Sinn gekommen. Ich werde es eigentlich nicht vorlesen, das ist ein relativ viel. Ich möchte nur so ein bisschen einen Abriss davon geben, was es dort geht. Und zwar geht es um den König Ahab. Und der König Ahab hat sein ganzes Volk, halt die Israeliten, eigentlich in Abgrund gezogen. Und zwar aus dem Grund, weil er an Gott Baal glaubt hat. Gott Baal ist ein Naturgott, der zuständig ist für Regen, Blitz, Gewitter. Einfach so, was es mit der Natur zu tun hatte. Entschuldigung. Und dem König Ahab und zu seinem Glauben, den er hatte, haben da 450 Propheten gehört. Und seit längerer Zeit, seit fast 2 Jahren, hat es nicht mehr geregnet in dem Land. Und Gott hat ihm Elia, der ja der einzige übrige Prophet war, der wirklich an Gott geglaubt hat, mal einst in einer Vision, in einem Traum, oder wie auch immer gesagt, er soll jetzt dem König Ahab gehen und ihm sagen, was er eigentlich falsch macht und wie er sein ganzes Volk in Abgrund zieht. Und ja, das natürlich auch alle mit leiden, wie zum Beispiel kein Regen. Er ist dann hingegangen und hat dem König Ahab einen Wettstreit angeboten und hat gesagt, du kannst alle deine 450 Propheten nehmen, und ich bin alleine und dann machen wir ein Opfer. Ein Brandopfer. Aber keiner zündet das Brandopfer an, sondern wir beten zu unserem Gott, sie zu ihrem Baal, ich zu meinem Gott. Und der Gott, der dann wirklich den Altar oder das Brandopfer anzündet, das ist dann der wahre Gott. Gut, die haben sich dann getroffen. Die Propheten haben hier ihren Altar mit Stein und Holz aufgeschichert, oben drauf ein Stier, zuerst geschlachtet und zerstückelt. Also, so schlau sind sie noch gewesen. Haben dann oben drauf gelegt und haben dann angefangen beten, ihren Gott anbeten, haben um den Altar herum getanzt und sind bis zur Ekstase gekommen und haben da wahrscheinlich wie Zeug. Und bis am Mittag ist er wirklich, der hat nicht anverbrennen. Dann ist der Elia zum König gegangen, hat die Propheten auch eigentlich verhöhnt, lächerlich gemacht, weil er gesagt hat, schaut mal, den Gott, den ihr habt, schlaft er, oder hat er gerade etwas Wichtiges zu tun, als euren Altar anzuzünden. Er hat gesagt, jetzt bin ich aber an der Reihe. Er hat gemacht gehabt, bevor ich anfange, wollte ich, dass ihr vier grosse Eimer Wasser über den Altar belehrt. Er hat dann auch eben Stein, Holz, oben drauf der zerstückelte Stier, der zweite Stier, der noch war, ist drauf da. Er hat gesagt, sie sollen das noch zweimal machen. Also es sind eigentlich neun riesen Eimer Wasser darüber reingelegt worden. Dann hat er auch verbetet zu Gott. Und es ist nicht lang gegangen. Er hat Gott Feuerzungen oben abgeschickt und hat ihm den Altar angezündet. Und es ist wirklich alles so abgebrannt, dass gerade Steine verbrennt sind. Also, es ist doch eigentlich so, die Priester vom König Ahab, die Propheten vom Baal, also die Pseudopropheten, die haben wirklich und aufrichtig aus ganzem Herzen geglaubt. Aber es ist nichts passiert. Und warum? Weil sie an falschen Gegenständen nicht das Richtige geglaubt haben. Der Elia, er hat an Gott geglaubt. Und sie hat sein ganzes Leben, sein ganzes Herz auch Gott geschenkt. Er hat an ihn geglaubt und hat zu ihm gebetet. Und siehe da, man hat ihn gesehen, dass es der wahre Gott ist. Also es ist schon sehr wichtig, auf was sich meine Glauben setzen. Auf welchen Gegenstand. Die Propheten hätten sie ja richtig Gott geglaubt, wären sie ja verschuldet. Das hätte bei ihnen auch funktioniert. Aber eben, sie haben halt den falschen Gott gehabt. Das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Sie sind nachher auch noch erschlagen worden und alle zusammen sind nicht einen überlebt. Gott verlangt von uns Menschen, unser Glauben, dass wir ihn auf Jesus Christus setzen, den Glauben. Nichts Geringeres, um uns selber, aber auch Gott zufriedenzustellen. Unser Glauben soll Jesus Christus sein, von ganzem Herzen. Da habe ich noch eine andere Geschichte, die ist auch ganz interessant, was so Glauben kann bewirken. Und zwar ist es Gott in Matthäus, Kapitel 8, Vers 5 bis 10 und dann noch der Vers 13, 11 und 12 kommen. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Offizier der römischen Garnison zu ihm und sagte, Herr, heile meinen Diener, er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will mitkommen und ihn heilen. Der Offizier erwiderte, Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Wenn du nur ein einziges Wort sagst, wird mein Diener gesund. Auch ich habe Vorgesetzte und ich erteile selbst Befehle an Untergebene. Wenn ich zu dem einen sage, geh, dann geht er. Wenn ich einem anderen befehle, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Und zur Volksmenge gewandt, sagte er, das ist sicher, solch einen Glauben habe ich in Israel bisher nicht gefunden. Dann sagte Jesus zu dem Offizier, du kannst gehen, was du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Der Hauptmann war ein Heid. Er war weder ein Israelit oder zum Glauben übertreten, also nicht jüdische Glauben übertreten, sondern einfach ein römischer Hauptmann gewesen, also ein Heid. Aber er hatte ein grenzenloses Vertrauen in Jesus gehabt. Er hat einfach von Jesus wahrscheinlich einmal gehört. Und hat sein Vertrauen absolut auf Jesus gesetzt. Auf Jesus selber und auch zu der Macht, die Jesus hat. Weil Jesus hat ja Macht. Wir lesen ja, ihm ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Und auf diese Macht hat der Hauptmann einfach vertraut. Und es ist eigentlich noch interessant, einer, der nicht gläubig war, hat sein Vertrauen, seinen Glauben ganz auf Jesus gesetzt. Ganz anders als manchmal wir Christen, also wir eingeschlossen. Wir beklagen uns manchmal bei anderen Christen, wenn es uns schlecht geht. Oder wir kämpfen gegen Menschen, die uns irgendwie schlecht tun. Ja, wir beklagen uns. Ich will mit dem nicht sagen, wenn ich ein Problem habe, dass ich nicht zu anderen Christen zähle, zum Beispiel zu dir oder zu dir oder wem auch immer. Oder? Und mit, über das reden, dass man miteinander beten und vor Gott treten, das meine ich nicht. Sondern einfach sich nur jämmerlen, beklagen. Einfach sein Leiden so, oh, ich bin so ein Armer, sein Selbstmitleid in den Baden. Das ist eigentlich das, was viele möchten. Und im Gegensatz zu dem Hauptmann, der ein Heid war, hat einfach sein Vertrauen auf Jesus gesetzt, weil er gewusst hat, wir sind Grenzen gesetzt. Ich kann nichts mehr machen, oder? Ich muss zu Jesus gehen. Und im Vers 7 ist ganz interessant, Vers 7, wo Jesus antwortet, ich will mitkommen und ihn heilen. Eigentlich ist es im jüdischen Glauben etwas völlig Undenkbares, dass ein Jod in ein Haus hineingeht von einem Nicht-Jod. Weil das würde ihn beschmutzen, das wäre nachher eine rechte Tortur für ihn, um wieder all seine Reinigungen durchzuziehen. Und Jesus hat gesagt, ich werde mit dir mitkommen. Ich will mit dir mitkommen. Das ist auch eigentlich ganz interessant. Obwohl Jesus sich immer an die jüdischen Gesetze gehalten hat, von Anfang bis zum Schluss, er hat nie jüdische Gesetze übertreten, hat er gesagt, ich werde kommen. Und ich denke, aus vollstem Vertrauen, er zum Vater im Himmel gehabt hat, dass er das kann machen, ohne dass es für ihn Konsequenzen wird haben. Und er hat einfach gesehen, Jesus, in was für einer riesigen Not innen er steckt, der Hauptmann. Wo einfach, ich weiß nicht, was für Gründe er hatte, dass er sich für seine Diener so eingesetzt hat. Vielleicht hat ihm der Diener mal einmal das Leben gerettet, oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Aber der Hauptmann war in einer riesigen Not innen. Und aus einer lauter Güte und Barmherzigkeit hat Jesus gesagt, ich will mitkommen. Aber es ist dann schlussendlich nicht so weit gekommen, weil in Vers 8 lesen wir ja, der Offizier erwidert, Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Wenn du nur ein einziges Wort sagst, wird mein Diener gesund. Also der Hauptmann hat erkannt, dass er eigentlich, weil er nicht Jod ist, Jesus eigentlich gar nicht darf zu ihm kommen. Und hat es dann gerade gesagt, du, ich bin es gar nicht wert, dass du zu mir kommst. Sein Glaube durch die Aussage ist eigentlich noch viel kühner geworden und das hat sich noch gesteigert, denn er gesagt hat, du musst ja nur ein Wort sagen und meine Diener werden gesund werden. Also er hat ein absolutes Vertrauen und Glauben gehabt. Ein riesiges Ding. Also ich muss sagen, ich möchte mir manchmal Scheiben können abschneiden von dem. Das ist wirklich riesig, oder? Was für eine Zuversicht dass er hatte, dass Jesus ihm wirklich helfen kann. Und ja, er hat einfach gewusst, dass er selber nichts tun kann, wenn er unfähig ist. Wenn er schwach ist, hat das eigentlich Jesus gesagt. Und wenn wir Jesus sagen, wo wir schwach sind, wo wir Mühe haben, dort ist Gott nahe und greift ein. Im Vers 9 lesen wir da, eben das, er habe ich vorgesetzt. Und wenn er in einem sagt, gang, dann geht er. Wenn er zu einem sagt, komm, dann kommt er. Weil er hat einfach erkannt, dass er, wenn er als Mensch so eine Macht hat, die Leute einfach einen Befehl zu geben und sie möchten. Und er einfach auch gewusst, was für eine Macht das Jesus hat, weil er es vielleicht schon ab und zu erlebt hat. Ist er überzeugt gewesen, dass er das einfach Jesus kann sagen. Und dann das einzige Wort, also nur ein Wort würde ja genügen. Und es würde funktionieren. Also es war interessant gewesen, wie er seine Macht und er hatte mit den Menschen oder gegenüber von anderen Menschen. Die Macht von Gott noch höher eingestuft, die Macht von Jesus noch höher eingestuft hat. Im Vers 10. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Und zur Volksmenge gewandt, sagt er, eben das ist sicher, solch einen Glauben habe ich Israel bisher nicht gefunden. Es hat nicht manchmal in der Bibel, ich glaube, im Fenster noch zweimal gegeben, wo Jesus sich gewundert hat. Aber bei dem Mann hat er sich gewundert, was der für einen Glauben hatte. Was der für einen Glauben in ihn gesetzt hat, was für ein Vertrauen. Und für mich, in mir ist dann so das Ziel gewachsen, ich will auch mal eins, dass sich Jesus über mich wundert. Irgendetwas, aber nicht irgendwie, oh nein, ciao zusammen. Sondern, dass sich wirklich wundert, wie über den Hauptmann, was der eigentlich gemacht hat. Was für ein Vertrauen das der hatte, einem Heid, einem Nichtgläubigen, hat sein vollstes Vertrauen und Glauben auf Jesus gesetzt. Also, ich möchte auch, dass sich Jesus von einem Menschen so wundert. Das Ziel und ich hoffe, ich erreiche es. Der Vers 13 noch, dann sagt Jesus zu dem Offizier, du kannst gehen, wie du geglaubt hast, ist die Wirklichkeit geworden. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Und wie der Hauptmann das Vertrauen und seinen Glauben an Jesus gehabt hat, hat Jesus ja zu ihm gesagt, du kannst jetzt gehen. Also es zeigt mir auch, dass zwischen dem Glauben und dem Vertrauen jetzt eigentlich noch eine weitere Komponente drin. Der Gehorsam. Wenn jetzt der Hauptmann nicht gehorsam gewesen wäre, nicht gegangen wäre, wie Jesus gesagt hat, gang heim. Er wird gesund werden. Kannst du mir vertrauen, er wird gesund werden. Wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Mir ist in Sinn gekommen, wo wir letztes Jahr, Monika und ich, haben wir ja nicht gewusst, wie es so ein bisschen weitergeht. Sollen wir da wegen dem Delta Sus ja die Nähe ziehen oder nicht? Wir haben ja auch nicht gewusst, in was für eine Gemeinde wir gehen sollten. Wir haben uns letztes Jahr, dann, wo wir in die Ferien gegangen sind im Sommer, gesagt, wir nehmen uns einfach die Zeit, einfach im Glauben vor Gott zu treten, im Gebet vor Gott zu treten. Er soll uns sagen, was wir sollen machen. Weil wir sind uns ganz klar bewusst gewesen, dass Jesus einen guten Plan für uns hat, dass er für uns etwas vorbereitet hat, dass er es gut mit uns meint. Und wir wollen wissen, was das genau ist. Ob unsere Idee, in die Schweiz zu ziehen, ob das richtig ist. Wir haben dann gebetet und haben uns einfach wirklich die Zeit genommen, im Glauben und im Vertrauen von Jesus gegangen. Und er hat uns dann auch Antwort gegeben. Aber wären wir jetzt nicht gehorsam gewesen, hätten wir aus dem Glauben und Vertrauen mit dem Gehorsamstritt gemacht. Wären wir nicht zu wenig gekommen. Also das heisst, wir würden jetzt nicht in dieser schönen Wohnung wohnen in Notwil. Ihr könnt nicht, wir wären jetzt nicht die Zeit im Delta ohne Ewald und Terris dort und einfach das Ganze so ein bisschen machen, was auch sehr interessant ist. Wir wären nicht da. Ich könnte oder müsste das jetzt nicht machen. Also riesige und viele Haufen andere Erlebnisse, die wir erlebt haben, hätten wir jetzt nicht alles nicht gemacht. Und ich muss sagen, der Gehorsamsschritt hat sich absolut gelohnt. Ich glaube, der Marc war das letzte Mal, wo er etwas gesagt hat, echt am Morgen beim Männergebet. Also weil vieles erlebt man nicht, schöne Sachen, wenn man nicht gewisse, eben zum Beispiel Gehorsamsschritt macht oder einfach Jesus nachfolgt. Vieles erlebt man nicht, oder wenn man anderen dient und so weiter. Und das muss ich sagen, das haben wir jetzt einfach auch nicht nur durch den Glauben und das Vertrauen, auch durch den Gehorsamsschritt, den wir gemacht haben. Und ich muss sagen, es lohnt sich wirklich, Gehorsamsschritte zu machen. Es gibt auch viele Negatives, weil es passt nicht alle zusammen, wenn man gehorsam ist gegenüber von Gott. Aber im anderen muss ich sagen, schöner überwiegt x-mal. Und es lohnt sich auch, gehorsam zu sein. Und ja, ich denke, für mich wird die Zukunft, und ich hoffe für euch auch, so dass die Essenz aus dem Ganzen so da, sprich nur ein Wort, dann wird, wenn wieder etwas passieren, wollte ich, dass mich das in Zukunft begleitet, dass mir das immer im Herzen und im Sinn bleibt. Sprich nur ein Wort, dann wird etwas gesehen, etwas geschehen. Also ich werde mein Glauben und Vertrauen noch intensiver auf Jesus setzen. Und ich denke auch, dass dem Ganzen Glauben, Vertrauen, Gehorsam auch wirklich ein grosser Segen wird liegen. In allen Bereichen von unserem Leben, aber auch gegenüber von anderen Menschen und für andere Menschen. Weil wenn wir gehorsam sind, hat es auch Auswirkungen auf andere Menschen. Und ja, ich hoffe, ich werde das nie vergessen, dass er mich wirklich begleitet.